Liebe Gemeinde, stellt euch einmal vor, wir veranstalten hier jetzt in der nächsten Woche einen Gebetsabend. Und bei diesem Gebetsabend, da betet ihr alle ganz fleißig und ganz am Ende, da melde ich mich dann auch zu Wort, spreche ein Gebet. Und dieses Gebet, das klingt in etwa wie folgt: Ich bete, Herr, du siehst ja unsere Situation als Familie gerade, du weißt, dass wir hier in Osnabrück eine Wohnung suchen, und ich bitte dich darum, dass du uns wirklich eine große Villa schenkst. Und du weißt ja, ich habe eine kleine Tochter, die braucht Auslauf, also einen großen Garten dazu, das wäre super. Und darüber hinaus, ich bin ja viel unterwegs, habe zahlreiche Predigtdienste, ich brauche noch ein funktionierendes, ein gutes, ein zuverlässiges Auto. Also so eine schöne Mercedes G-Klasse, das wäre super. Und dann gerne noch, damit ich ein bisschen finanziellen Rückhalt habe, 10 Millionen auf meinem Konto. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere nach diesem Gebetsgottesdienst, nach diesem Gebetsabend, zumindest die Ältesten hier aus der Gemeinde auf mich zukommen und dann sagen: Paul, das ist ja alles schön und gut, dass du hier deine Gebete sprichst, aber bei aller Liebe, das ist zu viel gewesen. Also du hast ja eine Vorbildfunktion auch, und wir lesen doch immer wieder in der Bibel, dass wir bescheiden sein sollen, dass wir uns doch eher zurücknehmen sollen, eher den Nächsten in den Vordergrund stellen sollen, uns selbst verleugnen sollen, und dann sprichst du hier so ein Gebet. Und jetzt kommt's, stellt euch vor, in einem Monat veranstalten wir wieder einen Gebetsabend. Und dann komme ich hier vorgefahren mit meiner G-Klasse, zeige euch eben meinen neuen Kontoaufzug mit den 10 Millionen, ein Bild von meiner Villa, die wir bekommen haben, und sage: Gott hat das Gebet erhört. Ihr Lieben, so erging es mir, als ich den Predigttext gelesen habe, den ich euch mitgebracht habe heute. Ein Text, der im Grunde genommen untergeht in den zahlreichen Geschlechtsregistern des ersten Chronikerbuches. Dort lesen wir nämlich von dem Gebet des Jabez. Diese Geschlechtsregister überfliegt man ja sehr schnell, und da hat Gott inmitten dieser Geschlechtsregister, wo unzählige Namen einfach aufgelistet werden, ein Gebet mit hineingenommen von einem Mann in einem Vers, das dieser Mann dort hier spricht. Ich möchte lesen aus Gottes Wort, 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Da heißt es: Und Jabez war geehrter als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: Wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist, und du das Böse fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ich bete kurz mit uns. Ja, Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses dein kostbares Wort, das du uns heute an diesem Tag gibst. Danken dir dafür, dass wir uns treffen dürfen als Gemeinde, dass wir Gemeinschaft haben können, um zu staunen, Herr, über das, was du am Kreuz für uns getan hast, und dass wir durch dein kostbares Werk deine Stimme jetzt vernehmen können, dass wir auch dein Reden hören können. Und so wollen wir dich bitten für diesen Gottesdienst, dass wir deine Stimme vernehmen und dass diese deine Stimme tief in unsere Herzen eindringen mag. Ja, das können nicht wir selbst aus uns heraus wirken, sondern das musst du schenken. Und so bitten wir dich, ja, alle miteinander, segne du selbst das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Gebet, das der Jabez hier spricht, das klingt einmal ja sehr ähnlich wie das Gebet, das ich an diesem Gebetsabend gesprochen habe. Dieses Gebet, das ist auf den ersten Blick total ich-zentriert, so ganz selbstbezogen. So nach dem Motto: Ich, mich, mein, mir, ne? Herr, segne diese vier. Der betet ja nur für sich, der Jabez. Der betet hier: Herr, segne mich reichlich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein, dass mich eben kein Schmerz trifft, halt das Böse von mir fern. Und wenn man das so liest, dann stellt man sich die Frage: Gibt es eigentlich Grenzen im Gebet? Also kann man eigentlich so beten? Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben: Gibt es Grenzen beim Gebet? Interessant ist jetzt ja bei diesem Gebet hier, dass Gott offensichtlich Gefallen daran hatte, dieses Gebet zu erhören. Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz, ganz tief einsteigen in diesen Text und verstehen, was ist eigentlich der tiefe Inhalt dessen, was Jabez hier gebetet hat. Ist es wirklich so ein selbstsüchtiges Gebet, das nur auf ihn selbst bezogen ist und dass eigentlich so ja, ein Weltmensch, der Jesus Christus nicht kennt, beten würde. Und dafür müssen wir ganz tief einsteigen in diesen Text. Jetzt ist es so, dass viele Ausleger hier vier verschiedene Anliegen sehen in dem, was der Jabez betet. Da wird oft gesagt, es ist das eine Anliegen, dass er um den Segen bittet, um die Erweiterung des Gebiets, dass er eben darum bittet, dass die Hand Gottes mit ihm ist und dass das Böse von ihm ferngehalten wird. Ich glaube allerdings vielmehr, dass wir hier einen sogenannten Parallelismus vorfinden, den wir ja in den Gebeten der Bibel, gerade in der hebräischen Literatur, in den Psalmen ganz, ganz oft finden. Und daraus ergibt sich, dass wir zwei zentrale Gebetsanliegen hier haben, die Jabez in zwei verschiedenen Gedankengängen zum Ausdruck bringt. Und so habe ich anhand dieser beiden Gebetsanliegen diese Predigt auch gegliedert. Einmal die Bitte nach mehr und ein zweites ist die Bitte nach Verschonung. Ein erster Punkt, die Bitte nach mehr. Jabez bittet hier Gott um mehr. Er betet, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst. Jabez will hier den Segen von Gott, er will die Erweiterung seiner Grenzen eben haben in seinem Leben. Das ist der erste Parallelismus. Und jetzt müssen wir verstehen bei dieser Bitte, da geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass er betet, Herr, segne mich, indem ich mehr Geld, mehr Wohlstand, mehr Macht bekomme, wie eben bei meinem Gebet an diesem Gebetsabend. Bei dieser Erweiterung des Gebiets geht es auch nicht irgendwie darum, dass er sagt, Hauptsache mein Gebiet in meiner fehlenden Geduld, meiner fehlenden Liebe wird erweitert, dass ich eben darüber hinaus wachse, stärker werde. Ich glaube, um sein Anliegen zu verstehen, das, was der Jabez hier betet, müssen wir etwas zurückgehen in die Geschichte. Genau genommen bis 1. Mose 12. Geschichte kennt ihr alle. Da ist diese Begebenheit, Verheißung erhält, ne? Dieser große Sternenhimmel, wo Gott ihm begegnet und wo er dann eben diese Zusage bekommt, dass er eine große Nation eben werden wird, aus ihm hervorgehen wird, dieser Segen, den Gott ihm verheißt, dass dieses Erbteil, was dort schon anklingt, eben was Gott seinem Volk dann schließlich geben möchte. Und jetzt startet die Reise der Erzväter eben bis nach Ägypten, diese Zeit der Sklaverei, 400 Jahre. Gott führt das Volk heraus aus diesem Land, durch die Wüste, bis ins verheißene Land, bis zum verheißenen Land, bis zu diesem Erbteil, also genau das, was er den Abraham verheißen hatte. Und jetzt steht das ganze Volk vor diesem verheißenen Land, ihr kennt den Ausgang, und das Volk geht nicht rein. Die bleiben davor stehen, die schicken da Kundschaft da rein, die sagen, nein, das kriegen wir nicht hin, bis auf Josua und Kaleb. Und dann heißt es, das kriegen wir nicht hin, die sind zu mächtig, die sind zu stark. Passt nicht. Unglaube. Gott führt jetzt das Volk wieder in die Wüste, 40 Jahre. Das ist alles Hintergrund dessen, was hier passiert. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass der Jabez zu dieser zweiten Generation gehörte, die eben wieder Richtung verheißenes Land gingen. Weil wir lesen zum Beispiel in den Versen darauf, hier in 1. Chroniker 4, zum Beispiel in Vers 13 von Othniel, also von dem wissen wir ja, das ist der erste Richter im verheißenen Land gewesen. Oder wir lesen dann zum Beispiel von den Söhnen Kalebs in Vers 15, also von denen wir auch wissen, dass sie bereits im verheißenen Land waren. Das heißt, dieser Jabez, der hat irgendwo gelebt, kurz vor dieser Landverteilung oder noch zur Zeit der Wüste. Aber sehr wahrscheinlich eben gehörte er zu dieser zweiten Generation. Fakt ist, Jabez kannte die Verheißung vom Erbteil. Er wusste um das, was Gott Abraham zugesichert hatte. Er kannte 2. Mose 34, 24, wo es heißt, da ist die Zusage Gottes, denn ich werde die Nationen vor dir vertreiben, jetzt kommt's, und deine Grenzen erweitern. Das ist die Verheißung Gottes an sein Volk. Und das hier ist jetzt auch das Gebet des Jabez. Also es ging um diesen verheißenen Segen Gottes, um diese Erweiterung der Grenzen. Es geht im Prinzip um das Erbe, das Gott seinem Volk zugesichert hat, bereits bei Abraham. Um die Fülle dieses Anliegens jetzt zu verstehen, müssen wir zwei Dinge begreifen. Einmal die Bedeutsamkeit vom Erbe in der Bibel. Wir sehen das immer wieder im Neuen, aber ganz besonders auch im Alten Testament, wie kostbar, wie wichtig und wertvoll dieses Erbteil eben in der Bibel ist. Wir lesen davon 4. Mose 27 zum Beispiel, da lesen wir von den Töchtern Zelophehads. Das sind ein paar Schwestern gewesen, deren Vater in der Wüste verstorben ist. Und jetzt kommen die mit diesem Anliegen zu Mose und sagen, hier, passt mal auf, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Wir kommen jetzt nicht an das Erbteil ran. Das wurde immer den Söhnen weiter vererbt. Und dann geht Mose mit diesem Anliegen zu Gott und Gott sagt, ja, diese Frauen, die haben recht. Und dann bekommen ja diese Frauen dieses Erbteil dort, weil das so wichtig ist, das, was Gott zugesichert hat. Oder wir kennen das, 1. König 21. Da lesen wir von diesem fürchterlichen König Ahab. Dieser König, der immer wieder gegen das Volk angegangen ist. Und dieser König, der wollte unbedingt das Weinbergland von diesem Nabot haben. Der wollte sich dort einen schönen Gemüsegarten draus machen. Und dann geht er hin und geht zu Nabot und konfrontiert ihn damit und sagt, hier, pass mal auf, ich möchte gerne dein Land haben. Ich gebe dir sogar ein viel, viel besseres Stück Land. Ich gebe dir Geld, was du willst, du kriegst das. Gib mir bitte dein Land. Und Nabot sagt, nein, nein, möchte ich nicht, denn das ist meins, ist eben mein Erbteil. Da sagt er, Vers 3, das lasst der Herr fern von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter weggeben sollte. Und wir kennen dann diesen Ausgang dieser Geschichte, dass es ganz tragisch endet. Da geht die Isabel, die Frau von diesem Ahab, hin und lässt diesen Nabot fürchterlich umbringen, ganz hinterlistig. Da wird dieses Erbteil eben dann an sich gerissen, ne? Aber die Moral der Geschichte ist eben die, das Erbteil, das ist so wichtig, bis in den Tod, das wird nicht hergegeben. Oder lest das mal durch, im Buch Josua, 9 Kapitel. Das Volk Israel ist jetzt im verheißenen Land. 9 Kapitel lesen wir jetzt davon ganz detailliert, wie das alles funktioniert, wie die Grenzen verlaufen, wie das Volk dieses Land einnehmen soll. So wichtig ist Gott das Erbteil, wobei ja nur das Wichtigste in der Bibel geschrieben steht. Und 9 Kapitel gebraucht Gott, um ganz klar aufzuzeigen, dem Stamm gehört dieser Teil, so sollt ihr vorgehen, ihr sollt euer Fuß in das Land setzen, ihr sollt das Ganze eben in Anspruch nehmen. Und jetzt wird's spannend. Jabez wusste nicht nur um dieses Erbteil, er wusste eben auch, wie das Volk mit diesem Erbteil umgegangen ist. Wie sie dort das erste Mal vor dem verheißenen Land standen, voller Unglauben reagiert haben, wieder in die Wüste geschickt wurden. Und jetzt stehen die wieder vor dem verheißenen Land und gehen wieder nicht rein. Jedenfalls nicht richtig. Wir lesen davon, dass der Stamm Simeon und Juda weitgehend dieses verheißene Erbteil in Anspruch genommen haben, aber in der ganzen Bibel finden wir jetzt nicht mehr detailliert aufgelistet, dass überhaupt irgendein Stamm, irgendeiner dieser 12 Stämme diesen kompletten Erbteil für sich wirklich in Anspruch genommen hat. Also die gehen dahin und nehmen das nur so halbherzig in Anspruch. Ist ein bisschen theoretisch, ich breche das mal ein bisschen runter, dass wir es ein bisschen verstehen. Stellt euch mal vor, eure so unfassbar reiche Tante aus Amerika, die ist verstorben. Also diese Tante, die hat alles an Besitztümern, was man sich vorstellen kann. Und jetzt kommt der Notar zu euch, informiert euch darüber, hat einen Brief mitgebracht, wo das alles aufgelistet steht. Und dann wird euch eben gesagt, ihr seid die einzigen Erben. Und ihr bekommt da eine riesige Ranch. Da sind unzählige Pferde mit dabei, kilometerlange Weideflächen, ein privater Helikopter ist dabei, ein Truck, also ein Traum von Leben, was man sich nur vorstellen kann. Das ist das, was jetzt euch gehört. Und da sagt der Notar so, das könnt ihr jetzt in Anspruch nehmen. Was macht ihr? Logisch, ihr geht jetzt hin und nehmt sofort Urlaub, bucht den nächsten Flieger, ganz gleich wie teuer der ist, und nehmt euer Erbe in Anspruch. Das ist das, was jeder normal denkende Mensch tun würde. Und jetzt stellt euch mal vor, der Notar, der hat noch einen Check mit dabei von $10.000 und der händigt den euch jetzt aus, so als kleiner Vorschuss, so als ein Teil des Erbes, und ihr schaut euch diese 10.000 an und sagt, ach, im Grunde genommen reicht das auch, oder? Also im Grunde genommen kann ich mich mit diesen 10.000 zufrieden geben, das ist das Große, ne? Diese Pferderanch mit allem drum und dran, ne? Das lasse ich da drüben, ich nehme das Geld, reicht ja auch. Das ist im Grunde genommen das, was das Volk Israel getan hat. Die haben beim zweiten Mal das Erbe in Anspruch genommen, die sind ins verheißene Land rein, aber nur so halbherzig. Die haben nicht das volle Erbe in Anspruch genommen. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen, wie wichtig dieses Erbe eben für Gott ist. Und das Zweite, was wir begreifen müssen, ist, worum ging es eigentlich genau beim verheißenen Land? Ja, Gott wollte einerseits seine Treue aufzeigen. Ja, Gott wollte aus seinem Volk zeigen, dass er dieses Volk versorgt, dieses Land eben gibt, das von Milch und Honig fließt. Aber das ist nicht Zentrum der Verheißung gewesen. Es war nicht einfach nur dieses physische Land, sondern im Zentrum der Geschichte steht ein geistliches Erbe. Das Land symbolisiert nur etwas. Das Land, das dem Volk zugesprochen wurde, symbolisiert die Anwesenheit Gottes unter seinem Volk. Also kurz zusammengefasst, bei dieser Verheißung, die Abraham bekommen hatte, die weitergetragen wurde, die das Volk immer begleitete, da ging es nur um eins: um Gott selbst. Er selbst war Zentrum dieser Verheißung, dass Gott seinem Volk zugesagt hat: Ich will bei dir als mein Volk sein. Das ist die eigentliche Verheißung. Die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk, die ganze Geschichte hat nur das eine im Zentrum: Gott selbst. Und das ist jetzt auch der Grund, warum zum Beispiel der Psalmist im Psalm 16, Vers 5 sagt: Der Herr ist mein Erbe und mein Becher. Du hältst mein Los. Und dann kommt der Parallelismus wieder, ihr erinnert euch: Die Schnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Da spricht dieser Psalmist eben von diesem kostbaren Erbe, diesem Land eben, und sagt: Dieses Erbe, das bist du, Gott. Du bist dieses Erbe. Gott selbst ist Kern des Segens, Kern der Landverheißung. Und das müssen wir jetzt verstehen, wenn wir die Bitte des Jabez verstehen wollen. Gott will sein Volk beschenken, er will es segnen, und das, was er seinem Volk am Schluss gibt, ist sich selbst. Genau dasselbe finden wir auch im Neuen Testament, Lukas 11. Da wird uns davon berichtet, dass Jesus eben das Vaterunser seinen Jüngern weitergibt. Und direkt darauf erzählt er denen, da sagt er: Passt mal auf, stellt euch mal vor, ihr bekommt spätabends spontan noch Besuch. Da ist eben ein Freund von euch, der war lange unterwegs, jetzt kommt er auf Besuch und ihr habt nichts zu essen für den. Was macht ihr? Ihr geht zu eurem befreundeten Nachbarn hin und bittet ihn um ein Stück Brot. Und dann geht dieser Nachbar hin und sagt: Nee, das geht gerade nicht, wir liegen alle schon im Bett, Frauen, Kinder, tut mir leid. Dann sagt Jesus: Selbst wenn er euch nichts geben würde, weil er euer Freund ist, wird er es trotzdem tun, aufgrund seiner Unverschämtheit willen. Und dann sagt Jesus kurz darauf: Bittet und es wird euch gegeben werden. Und jetzt kommt das wieder so großartig. Vers 13 heißt es dann weiter: Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, also die ihr dann doch so handeln würdet, dass ihr aufgrund eurer Unverschämtheit trotzdem eben hingehen würdet und dass das Brot dann rausgebt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus bringt dieses Beispiel. Er sagt, wir sollen ihn bitten. Dann bitten wir, und was gibt Gott uns am Schluss? Sich selbst. Da haben wir es wieder. Und wenn wir das jetzt sehen, wenn wir das verstehen, dann begreifen wir auch, warum Gott von Jabez dieses Gebet erhört hat. Das Gebet, das so selbstsüchtig klingt, das, wo er nur für sich betet, ist ein Gebet tiefsten Glaubens. Wo er diese Verheißung Gottes in Anspruch nehmen will, Gott selbst eben, dieses Verheißen, dann dieser Segen, der immer weitergegeben wurde, da klammert er sich dran. Er will nicht so handeln wie die Kundschafter, sondern er klammert sich daran und sagt: Gott, ich will mehr von dir. Ich will, dass du meine Grenzen erweiterst, dass du mich segnest, damit ich mehr von dir bekomme. Das ist das Gebet des Jabez. Wenn wir also fragen, gibt es Grenzen im Gebet, antwortet Gott: Ich will deine Grenzen sogar erweitern, so sehr, dass ich dir mehr als alles gebe, mich selbst. Das ist Inhalt des Gebets. Wisst ihr, das Problem bei diesem Mehr ist noch nie gewesen, dass wir als Menschen immer mehr haben wollen. Gott sagt: Ich will euch so viel geben, mehr als ihr überhaupt fassen und greifen könnt. Ich will euch so reich beschenken. Im Garten Eden, die hatten da alles. Millionen von Möglichkeiten. Die hatten mehr als mehr. Das Problem ist nicht, dass wir mehr wollen. Das Problem ist, dass wir häufig mehr vom Falschen wollen. Das ist das Problem von uns Menschen. Wir können grenzenlos beten, weil Gott unsere Grenzen erweitern will. Es gibt keine Grenzen im Gebet, aber es gibt richtige und falsche Gebete. Und die Frage ist jetzt nicht, darf ich Gott um mehr bitten? Die Frage ist, wovon will ich mehr erbeten? Das ist der Schlüssel hier bei Jabez. Bei Jabez geht es um Gott selbst. Und der Apostel Paulus, der drückt das so wunderbar aus, Römer 8, Vers 32. Das ist ja das, wo wir heute in besonderer Weise daran denken, dass Gott uns das eben sagt. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Also Gott hat uns seinen Sohn gegeben, er hat sich selbst gegeben. Alles andere, was jetzt noch kommt, ein erfülltes Leben, eine tolle Gesundheit, ein gefülltes Bankkonto, sind höchstens maximal, wenn es überhaupt so weit kommt, sind höchstens eine nette Beigabe. Das Eigentliche, das haben wir. Das Eigentliche haben wir in Jesus. Das ist das, worum es geht, um Gott selbst. Seht ihr das? Das ist das Zentrum hier. Und ich stelle jetzt immer wieder fest, dass viele Christen sich eben mit so einer 0815 Christenleben, so einer 0815 Nachfolge zufrieden geben. Dass sie sagen, naja, komm, ich nehme so ein paar Quadratmeter des verheißenen Landes, so diese 10.000 Dollar meiner verstorbenen Tante, die nehme ich mit, aber das Eigentliche, das, worum es geht, das lasse ich beiseite. So oft, ihr Lieben, strecken wir uns mehr nach der Schöpfung aus, als nach dem Schöpfer. Und bei Jabez sehen wir, sein Gebet ist Gebet tiefsten Glaubens, weil er eben diesen Schöpfer ergreift. Ne? Gott, segne du mich, erweiter mein Gebiet, damit ich ganz bei dir bin, du ganz bei mir bist. Das ist das, worum es geht. Und wenn du das verstehst, dann bitte ich dich, dann bestürm Gott im Gebet und bitte ihn genau darum, dass wir mehr von ihm bekommen. Das brauchen wir in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in der Gemeinde. Mehr von Gott, mehr vom Lebendigen in Jesus Christus. Und für uns bleibt natürlich jetzt die Frage offen, worum sollen wir denn ganz konkret beten, damit wir mehr von Jesus erhalten? Bei Jabez sehen wir das. Mehr vom verheißenen Land, von der Erweiterung eben, von diesem Segen, bedeutete mehr von Gott. Aber worum sollen wir jetzt ganz konkret beten, damit wir mehr von Jesus bekommen? Drei Punkte möchte ich euch da mitgeben, wo wir ganz konkret für beten können, damit wir eben mehr von Jesus erhalten. Ein erstes eben, dass wir beten für ein Mehr vom Kreuz. Genau das, wo wir heute an Karfreitag ja denken, dass wir sagen, Gott, ich bitte dich darum, lass mich mehr verstehen, was es für dich geheißen hat, dass du, der Lebendige, ans Kreuz gegangen bist für mich. Dass du für mich und meine Schuld gestorben bist, dass ich das verstehe, dass das in mir aufgeht, dass das nicht nur intellektuelles Wissen ist, sondern dass ich die Tiefe dessen verstehe, dass du alles für mich gegeben hast. Dass ich deine unendliche Liebe sehe gegenüber mir als dem Sünder. Und dass ich aus dieser Motivation heraus jetzt dir eben folge, dass ich weiß, du hast alles gegeben und dass ich das umso tiefer verstehe und daraufhin gar nicht anders kann, als auch mein Leben eben dir vollständig zu geben. Nicht nur so halbherzig, sondern wirklich in Fülle, weil du selbst alles für mich gegeben hast. Wenn wir hingehen und für ein Mehr vom Kreuz beten, dann gibt Gott uns sich immer mehr. So lesen wir das Galater 3, Vers 13 und 14 zum Beispiel. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt kommt es wieder, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Damit wir die Verheißung, also das Erbe des Heiligen Geistes empfingen durch den Glauben. Ein erstes, wofür wir ganz konkret beten können, damit wir mehr von Jesus Christus erhalten, ist, dass wir beten für ein Mehr vom Kreuz. Dass uns das Mehr aufgezeigt wird, dass wir die Tiefe dessen, was Jesus Christus am Kreuz gewirkt hat, eben verstehen. Ein zweites, wo wir ganz konkret für beten können, ist ein Mehr vom Gottesdienst. Auch das ist so ein ganz zentraler Punkt, denn das ist ja der Ort, wo die Kinder Gottes, also die, die diesen Segen, den Heiligen Geist selbst ja haben, dort ist diese Gemeinschaft, wo Gott eben sagt, da bin ich in besonderer Weise unter ihnen. In besonderer Weise. In einer anderen Weise, als natürlich ist Jesus auch da, wenn ich zu Hause meine stille Zeit mache. Wenn ich mit jemandem telefoniere und am Telefon auch mit jemandem bete. Aber im Gottesdienst in besonderer Weise. Gerade deshalb, weil er sagt, hier will ich in besonderer Weise durch mein Wort, also durch die Predigt, durch das gesprochene Wort zu euch als Gemeinde eben reden. Das ist ja das, wie Paulus argumentiert, daraus entsteht ja der Glaube erst. Also, um mehr zu glauben, um mehr von Christus zu erhalten, brauchen wir ein Mehr vom Gottesdienst. Und da möchte ich dich bitten, das wirklich in dein Gebetsleben mit einzubauen. Also dort, wo du immer wieder deine täglichen Gebete sprichst, bereite dich im Gebet auf die Gottesdienste vor. Dass du immer wieder hingehst im Verlauf der Woche, dass du die Woche reflektierst und sagst, hier Gott, du siehst all die Dinge, all den Dreck meines Lebens, all das, was mich auch in dieser Woche wieder von dir ferngehalten hat. Aber da ist jetzt Gottesdienst, ne, am Sonntag, hier jetzt am Karfreitag. Ne. Lass mich dich sehen. Nimm alles Störende von mir fern, dass ich dich wahrnehme in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, in deiner Pracht. Lass mich erkennen, wie wunderbar du bist, wie großartig es ist, Gemeinschaft mit dir zu haben, dass ich gestärkt werde und dein Reden höre. Herr, hilf mir, Gottesdienst neu zu feiern, indem ich den Fokus auf dich gerichtet halte. So können wir ganz konkret eben beten, damit wir mehr von Jesus erhalten. Ja, ich weiß, manchmal sind Predigten nicht super, manchmal ist es herausfordernd, manchmal sind auch die Geschwister in der Gemeinde herausfordernd. Und unter diesen Satz stellen wir uns jetzt alle mal selber drunter. Aber wenn wir mit der Einstellung eben kommen, hier ist der Ort, wo Gott mir begegnen will. Das ist der Ort, wo Gott mich in besonderer Weise segnen und stärken will. In besonderer Weise zu mir spricht. Dann komme ich mit einer ganz anderen Einstellung. Und das ist das, worum es geht. Gottesdienst, ihr Lieben, darf uns niemals zu einem Ritual werden. Wir sind hier heute, weil Gott uns nahe ist. Durch das Kreuz im Gottesdienst. Und ein drittes noch, wofür wir ganz konkret beten können, damit wir mehr von Christus erhalten, indem wir beten um ein Mehr vom Himmel. Auch das ist hier ganz, ganz wunderbar. Bei Jabez, da ging es ja erstmal um das verheißene Land, aber auch das wusste er, genauso wie Abraham bereits, das verheißene Land, das ist nicht das Eigentliche. Das verheißene Land war auch nur so ein Stück, das an etwas erinnern soll, was in der Zukunft liegt, an etwas, was eigentlich kommt, was vorausblickt auf die ewige Herrlichkeit, auf das eigentliche verheißene Land. Und das ist ein drittes, wofür wir eben beten können, dass wir sagen, ich will auch wie ein Abraham eben diese himmlische Stadt erwarten. Und das kann uns ein drittes Gebetsanliegen sein, um mehr von Jesus zu bekommen, indem wir genau dafür beten, dass wir sagen, Herr, schenk das meine Nachfolge, mein Leben in der Gemeinde, mein Eheleben, mein Leben bei der Arbeit stärker ausgerichtet ist auf die Ewigkeit. Dass ich täglich vor Augen habe, wie der Psalmist eben betet, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Ne? Dass wir das vor Augen haben, dass wir das wissen. Unsere Zeit hier auf Erden, die ist begrenzt, die ist zeitlich. Es kommt der Zeitpunkt, da ist es zu spät, um Vergebung zu bitten. Ne? Zu spät, um Dinge zu bereinigen hier auf Erden, wo wir im Zwischenmenschlichen schuldig geworden sind aneinander. Wo wir keine Liebe geübt haben, wo wir nicht hingegangen sind, um Zeugen zu sein. Dass wir das vor Augen haben. Wir haben nur begrenzte Zeit hier. Dass wir das nicht vergeuden, sondern bitten, Herr, lass mir immer vor Augen stehen. Da geht es um die ewige Herrlichkeit. Es geht da um so viel mehr. Lass mich das sehen. Dass ich meine Zeit auskaufe. Aber auch noch etwas. So oft ist unser Wunsch nach dieser ewigen Herrlichkeit ja weniger geprägt von dem, um den es geht in der Herrlichkeit, um Jesus Christus selbst, sondern so oft haben wir ja diesen Wunsch, ja, ich habe da meine Herausforderungen in der Ehe, ich habe da meine Schwierigkeiten und Kämpfe mit meiner Krankheit, mit den Nöten und Schwierigkeiten meines Lebens hier auf Erden eben. Und wenn das dann alles vorbei ist, super, dann freue ich mich auf das, was kommt. Ja, Römer 8, da argumentiert Paulus auch so, das, was eben kommt in der Herrlichkeit, das ist größer, das ist ein Trost für das Leiden auf Erden. Aber das Eigentliche, um das es geht, in der Ewigkeit, ist Jesus Christus selbst. Und das müssen wir sehen. Und dann darf ich beten, Herr, lass mich das stärker sehen, dass ich das eben wirklich verstehe und begreife. Dass ich dieses tiefe Verlangen nach dir habe, um in die Herrlichkeit zu kommen. Es geht nicht irgendwie um ein Problemchen hier, ein Problemchen da, es geht darum, Christus selbst zu finden. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, wenn wir das sehen, dann werden wir auch verstehen, warum dieser Gedanke von Jabez in Vers 9 eingeleitet wird mit und Jabez war geehrter als seine Brüder. Uns wird nicht näher aufgezeigt, worauf das eigentlich gründet, aber ich glaube, dass es mit dem zusammenpasst, was dieser erste Satz mit dem letzten Satz, dass Gott das Gebet erhört hat. Jabez zwar nicht geehrt hat, weil er so dieser tolle, fromme Christ gewesen ist, sondern weil Gott sein Gebet erhört hat. Das Gebet, das von tiefstem Glauben durchdrungen war. Römer 8, da spricht Paulus nochmal davon, von diesem Erbe. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und darin besteht jetzt unsere Ehre, wie ein Jabez geehrt war. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und mit Erben Christi. Wenn wir nämlich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Es geht in die Ewigkeit. Und das kann uns ein ganz konkretes Gebetsanliegen sein, um mehr von Jesus zu erhalten. Ein erster Punkt, etwas ausführlicher, die Bitte nach mehr. Ein zweites Anliegen, das Jabez hier hat, ist die Bitte nach Verschonung. Jabez bittet weiter, dass deine Hand, Gott, mit mir ist und du das Böse fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Auch das wieder so ein ganz, ganz tiefer Gedanke, den wir hier in der Bibel finden. Und so wie wir diesen Wunsch nach mehr ja oft haben, wir wollen mehr, 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 ist das ja im Kern das zweite Anliegen, was wir als Menschen haben, oder? Keine Schmerzen. Herr, verschone mich. Wir wollen keine Schmerzen haben. Wir sind als Menschen bereit, auf so vieles zu verzichten, wenn wir keine Schmerzen bekommen. Wir sagen, ich nehme lieber die weniger attraktive Frau, weniger den weniger klugen Mann, wenn mir dadurch Schmerzen in der Beziehung erspart bleiben. Wir würden sagen, ich verzichte lieber auf jegliche sportliche Leistungsfähigkeit, wenn ich dagegen eben keine körperlichen Leiden erleiden muss auf Erden. Wir würden sagen, ich fahre das kleinste, mickrigste Auto, wenn ich infolgedessen keine Leiden bei einem Autounfall haben werde. Wir würden so viel in Kauf nehmen, wenn wir nicht leiden, damit kein Schmerz uns trifft. Schmerzen, das ist was Fürchterliches, das ist was ganz, ganz Schlimmes, das frisst uns auf. Und so verstehen wir auch diese Reaktion des Petrus so gut, als Jesus ja zu ihm geht und seinen Jüngern aufzeigt, hier, pass mal auf, da kommt das Kreuz und ich werde leiden und ich werde dir diesen Weg gehen. Und was sagt Petrus? Nein, 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 Jesus, auf gar keinen Fall, das sei ferne. Was sagt Jesus? Matthäus 16, 23. Er sagt zu ihm, Petrus, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. So sind wir als Menschen einfach. Wir wollen keine Schmerzen. Wir wollen nicht leiden. Und das gilt jetzt in besonderer Weise beim Jabez. Denn Jabez' Leben war von Leid und Schmerz geplagt. Doch müssen wir hier wieder tiefer graben, um die wirkliche Bedeutung zu verstehen. Zunächst wird uns jetzt davon berichtet, dass seine Mutter ihn mit Schmerzen geboren hatte. Gut, werden jetzt gerade die Frauen unter euch wahrscheinlich sagen, die das alles schon durchlebt haben, dass es jetzt nichts Außergewöhnliches. Immerhin lesen wir davon, direkt ganz am Anfang der Bibel, dass eben diese Schmerzen bei der Geburt eine Folge des Sündenfalls sind. Wir kennen jetzt die Hintergründe dieser Geburt allerdings nicht. Wir wissen nicht, ob das vielleicht eine besonders schmerzhafte Geburt gewesen ist. Immerhin lesen wir von Brüdern, also diese Mutter, die hatte das mehrfach schon erlebt und vielleicht war diese Geburt beim Jabez besonders herausfordernd. Vielleicht war es aber auch so, dass die Schwangerschaft besonders herausfordernd war und dass sie so ein ganz tragisches Erlebnis während der Schwangerschaft hatte, dass sie sagt, okay, mit Schmerzen habe ich dich geboren. Vielleicht ist der Vater von diesem Jabez, also ihr Ehemann, verstorben. Zumindest lesen wir nichts von einem Vater hier in diesem kurzen Abschnitt. Vielleicht war es bei diesem Jabez auch so, dass er eine Behinderung hatte und deswegen einen Namen erhielt, der genau daran erinnert, denn Jabez heißt übersetzt Schmerz, Kummer, Sorge. Wir wissen jetzt nicht, was Hintergrund des Ganzen ist, wir wissen nur das eine. Diese Mutter, die hat irgendwie so schmerzhafte Erfahrungen, ein so schmerzhaftes, grauenvolles Erlebnis durch oder mit diesem Jabez gehabt, dass sie eben gesagt hat, okay, ich benenne meinen Sohn genau danach. Schmerz, Kummer, Sorge. Ein Mann, dessen Leben gekennzeichnet ist vom Schmerz. Das wissen wir, das haben wir in der Bibel immer wieder, dieses Nomen est Omen, also Name ist Programm, dass Menschen in der Bibel nach dem eben benannt werden, was ihr Leben ausmacht oder ausmachen sollte. Und dieser Jabez, der hat Schmerzen verursacht. Er hat so Schmerzen, Kummer, Sorgen bereitet. Das ist sein Name. Ich meine, stellt euch das mal vor, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Ehrentitel, den dieser Jabez hier erhält. Das ist so, als würde ihr ja, euer nächstes Kind jetzt irgendwie so nennen, dass ihr sagt hier, ne, das ist der Schwache oder der Beladene oder der Verhasste, der Nichtgewollte. So würden wir unsere Kinder ja nicht nennen. Ne? Wir nennen unsere Kinder eher Grace, ne? Also hier Gnade, super, oder eben Katharina, ne? Also sich erbarmen, oder Sophia, ne? Weisheit, weise sein. So nennen wir unsere Kinder heute. Aber ja nicht Jabez, ne? Der so Schmerzen und Sorgen und Kummer mit sich bringt. Aber all das ist jetzt Hintergrund des Gebets, welches er spricht. Hintergrund ist das ganze Leid, die ganzen Kämpfe seines Lebens und das seiner Mutter. Und jetzt bittet Gott, Jabez Gott, dass Gott mit ihm sein möge und das Böse von ihm fernhält, Begründung, damit kein Schmerz ihn trifft. Dreimal lesen wir in diesem kurzen Abschnitt von diesem Schmerz eben. Seine Mutter hat mit Schmerzen geboren, sie benennt ihn, den Jabez, mit diesem Namen Schmerz und Jabez betet, dass er von Schmerzen verschont bleiben möge. Jetzt war das Anliegen von diesem Jabez jedoch nicht, ja, bewahre mich vor einer schmerzvollen Krankheit oder bewahre mich davor, dass ich irgendwie die Schmerzen von Mobbing irgendwie ertragen muss, von Ablehnung. Was hier wieder auffällt, in diesem Gebet sind zwei Schlagworte. Einmal das Böse, von dem er spricht, und eben diese Schmerzen, die er erträgt. Er bittet, dass Gott das Böse von ihm fernhalten mag, damit kein Schmerz ihn trifft. Das erste Schlagwort ist dieses Böse, dieses Ra'a im Hebräischen. Finden wir ganz oft in der Bibel, auch das direkt am Anfang, wo der Böse in persona ja auftritt und die Menschen verführt, wodurch ja eben dieser Schmerz, die Sünde erst in die Welt kommt. Und dann lesen wir es in den ersten Kapiteln immer wieder, wie die Menschen eben böse gewesen sind. Ne, dieses Ra'a, das durchdringt wirklich alles. Und dann kommt diese große Flut und macht alles kaputt. Alle werden zerstört. Acht Menschen dürfen weiterleben. Wir sehen das bei Kain und Abel. Da sehen wir, wie der eine dieses Ra'a, dieses Böse seinem Bruder antut. Also das Böse, das wir in der Bibel finden, das ist einmal eben der Teufel, der Widersacher selbst. Das ist das, was wir anderen Menschen antun oder andere Menschen uns antun und das, was ganz tief in uns drin ist. Und das zweite Schlagwort ist dieser Schmerz eben. Und hier hören natürlich die Bibelkundigen unter euch sofort, ne, und alle Glocken läuten und alles schreit ja im Prinzip nach 1. Mose 3, weil das ist wohl die einzige Stelle in der Bibel, die so detailliert, die so stark diese Verbindung zwischen Geburt und Schmerz betont, wie eben 1. Mose 3 das auch macht. Wenn Jabez in seinem Gebet jetzt ausdrückt, halt das Böse von mir fern, damit kein Schmerz mich trifft, dann bittet er um Bewahrung vor der Sünde und den Folgen der Sünde. Das ist sein zweites Anliegen, dass Gott ihn verschonen mag eben, dass er ihn bewahrt vor Sünde und den Folgen. Gott, wenn du mich bewahrst, wenn das Böse mich nicht trifft, dann wird auch der Schmerz auch mich nicht treffen. Nochmal. Wir haben gerade gesagt, bei der ersten Bitte gibt es Grenzen im Gebet. Da haben wir gesagt, nein, Gott gibt uns sogar noch mehr. Er will uns mehr geben, sich selbst sogar. Nur, wie funktioniert das hier? Denn im Grunde genommen ist der Zug ja längst abgefahren, wie bei uns auch. Denn er war ja bereits unter der Sünde. Er war ja bereits ein Beladener voller Sünde. Was ist der Grund, weshalb hier es dennoch heißt, dass Gott das Gebet des Jabez erhörte? Wie geht das? Wie macht Gott das? Und hier kommt der Schlüssel eben zu diesem zweiten Anliegen, das er Jabez hat. Jabez, der so von Schmerzen geplagt war, konnte dieses Gebet nur deswegen sprechen, dass das Böse, diese Sünde ihn selbst nicht treffen möge und die Schmerzen, diese Folgen der Sünde, weil es einen anderen Mann der Schmerzen gab. Und das haben wir ausführlich gehört bei der Lesung gerade. Ich möchte nochmal drei Verse herausnehmen, Jesaja 53, Abvers 3, da heißt es, das ist so stark, das ist so wichtig, eben so existenziell für unser Glaubensleben, da heißt es, er, eben Jesus Christus, Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie ein Jabez. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Er hatte so einen Namen wie der Jabez, der Verachtete. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen, das Böse, die Folgen des Ganzen, die hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen, aufgrund unserer Sünde, war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden, damit wir wieder ganz bei Gott sein können, das Erbe in Anspruch nehmen können, dass wir in alle Ewigkeit bei ihm sein dürfen, lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ihr Lieben, Gott hat das Unfassbare getan. Er selbst, Jesus Christus, wurde zum Jabez. Er wurde zu diesem Mann der Schmerzen. Er hat den Fluch getragen, damit wir diese ewigen Schmerzen nicht mehr ertragen müssen. Er hat diese Folgen des Bösen, des Ra'as eben, hat er vollständig auf sich genommen, damit wir in alle Ewigkeit diese Schmerzen nicht mehr ertragen müssen. Und das ist ja das, was wir heute feiern, das, woran wir jetzt denken. Es ist Karfreitag, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Das ist der Ort, wo Jesus zum Jabez eben wurde, am Kreuz. Und deswegen können wir diesen Tag feiern, deswegen können wir Gott loben, denn mehr von Gott und keine Schmerzen mehr ist nur deswegen möglich, weil Jesus selbst zu diesem Mann der Schmerzen geworden ist. Jabez erkennt das Böse in seinem Leben und deshalb streckt er sich nach Gott aus, nach dieser mächtigen Hand Gottes, dass er sagt, hier, dass deine Hand mit mir ist, du hast Böse von mir fernhältst, diese fürchterliche Sünde, dieses Ra'a, das Böse, was ja in mir drin ist, aber nimm das von mir eben dort, wo du ans Kreuz gegangen bist, wo du der Mann der Schmerzen geworden bist, reiß das aus mir heraus mit deiner unendlichen Liebe, damit mich in alle Ewigkeit dieser Schmerz nicht treffen muss, dass ich verschont bleibe. Und das ist der Grund, weshalb auch dieses zweite Anliegen des Jabez für unser Glaubensleben so zentral ist. Du willst, dass diese mächtige Hand Gottes mit dir ist, dass das Böse auch ferngehalten wird von dir, dass dieser Schmerz auch dich eben nicht treffen möge. Auch da ist die Antwort wieder, Jesus, es geht nur um ihn. Gott hatte die Bitte des Jabez erfüllt, aber er konnte das nur, weil er selbst dieser Mann der Schmerzen, dieser Jabez geworden ist. Und auch dieses Gebet können wir uns wieder zu eigen machen. Vielleicht ist es bei dir so, dass du merkst, dass du dieses Ra'a, das Böse, nicht so vor Augen hast, wie ein Jabez das vor Augen hatte, dass du nicht weißt, wie böse das Böse, wie zerstörerisch dieses Böse, diese Sünde eigentlich ist. Und vielleicht äußert sich das ganz konkret in deinem Bußleben, dass du das einfach nur so runterratterst in deinem Leben. Dass du es nur so runterratterst, weil du nicht mal vor Augen hast, wie zerstörerisch diese Kraft der Sünde eben ist. Das passiert so schnell, wir wissen, ja, Gott vergibt ja eh, 1. Johannes 1, 9, ja, natürlich. Und da gehen wir mit Sünde, mit diesem Bösen oft so um als, ja, wie so ein bisschen Dreck, dann kommen sie eben in die Waschmaschine, ist gar kein Thema, kriegen wir hin. Und haben nicht mehr vor Augen, was es Jesus Christus selbst gekostet hat, eben ans Kreuz zu gehen. Ihr Lieben, selbst die kleinste Sünde, wir können uns das Ausmaß nicht vorstellen, dass der absolut heilige und ewige Gott ans Kreuz gegangen ist für jede Lüge aus meinem Mund, für alles Betrügen, für jedes schlechte Wort, für jede ungerechte Tat. Da nimmt Jesus dieses Böse auf sich, trägt diesen Fluch Gottes. Und deswegen kann Gott uns vergeben. Und wir vergessen oft, wie schlimm, wie böse das Böse eigentlich ist. Oder du sagst, vielleicht, das Evangelium, das langweilt mich eigentlich. Ich meine, man hat es schon so oft gehört, so oft mitbekommen, so oft Karfreitag schon gefeiert im eigenen Leben. Und dann ist das so normal geworden. Dann geht man da einfach nur so drüber hinweg und dann packt uns das nicht mehr so richtig, wie gravierend, wie was für Auswirkungen eigentlich die Sünde hat und wie kostbar das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen können wir uns auch diese zweite Bitte eben zu eigen machen, diese Bitte nach Verschonung, dass wir Gott bitten, Herr, lass mich erkennen, wie böse das Böse in meinem Leben ist, wie wertvoll dein Kreuz ist, dass ich das wirklich ergreife, wie auch beim ersten, eben bei der ersten Bitte, mehr vom Kreuz, damit mein kein Schmerz mich eben trifft. Ihr Lieben, ich habe zu Beginn von meinem selbstsüchtigen Gebet beim Gebetsabend gesprochen, wo ich diese tolle Villa haben wollte und die 10 Millionen auf dem Konto am besten und das tolle Auto. Dieses Gebet des Jabez war alles andere als selbstsüchtig. Wenn wir lernen, wie Jabez zu beten, dann gibt es keine Grenzen im Gebet. Denn Jabez' Gebet beinhaltete zwei Dinge. Gott, ich will mehr von dir und weniger von Bösen, damit kein Schmerz mich trifft. Und wenn wir so beten, dann werden wir wie Jabez eben erleben, Vers 10, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Amen. Ja, ich spreche ein kurzes Gebet mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, und wir wollen dich bitten, dass dieses Gebet des Jabez tief in unsere Herzen geschrieben steht, Herr. Dass wir sehen und verstehen, was du getan hast. Amen.